Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey hat am Wochenende mit Vitali Klitschko telefoniert, bis dann rauskam, dass es eigentlich gar nicht der echte Vitali Klitschko war. Sind Deepfakes jetzt die neue Riesengefahr? Und die G7 haben sich in Bayern getroffen, also die Chefs der größten Industrienationen der Welt. Und sie haben Pläne geschmiedet, wie man mit Russland umgeht. Aber Russland gruppiert gerade selbst immer mehr Länder um sich rum. Und wir gucken uns an, was das eigentlich alles bedeutet. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun. In diesem Podcast machen wir einen Haken hinter die Woche. Worüber haben alle geredet? Was davon ist wirklich wichtig? Was war vielleicht witzig? Und was können wir aus der Woche so mitnehmen? Dafür hole ich mir wie immer Einschätzungen von Expertinnen und Experten und diskutiere die mit einem Gast, der vielleicht nochmal eine ganz neue Perspektive geben kann. Und das ist in dieser Woche Julia Rehkopf. Sie ist Host und Redaktionsleiterin vom Y-Kollektiv-Podcast. Da gibt es jede Woche ganz unterschiedliche Recherchen, also über Drogenmissbrauch, Therapieplatzmangel. Und in der aktuellen Folge geht es um Stalking. Und zwar macht das Y-Kollektiv da was, was man selten sieht, finde ich. Sie schauen sich die Täterperspektive genauer an und fragen, wie wird man eigentlich Stalker? Ich bin sehr gespannt auf dieses Thema am Ende. Das ist der Funk-Podcast. Let's go! Und damit herzlich willkommen, Julia.
Hallo, freut mich, dass ich heute hier sein darf.
Ich muss dir erstmal die kontroverseste und wichtigste Frage stellen, die diese Woche bei uns auf Insta für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Nämlich die Frage, was ist dein Lieblingsobst?
Mein Lieblingsobst ist die Mango. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ne? Flugmango oder nicht. Aber es ist einfach das allerleckerste Obst.
Vielleicht zur Erklärung, wir hatten auf Instagram, also ich hatte einen Streit mit David aus unserer Redaktion hier und wir haben uns darüber diskutiert, ob Pfirsich oder Banane besser ist. Und dann hat sich das auf Instagram immer weiter ausgeweitet, irgendwie diese Diskussion, weil wir die da noch hingebracht haben. Dann haben wir nach den Top 10 Obstsorten gefragt. Die Mango wäre tatsächlich auf der 10, die Banane, glaube ich, auf der 5. Ja, ich finde, also meine Meinung zur Mango, ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist so. Die Mango schmeckt extrem gut. Aber sie ist unglaublich unpraktisch so. Man kann die nicht einfach so essen. Das ist bei einer Banane natürlich ganz hervorragend gelöst, wie die Verpackung der Banane aufgebaut ist.
Das hat die Banane sehr gut gelöst, ja.
Genau. Und selbst wenn man zu Hause ist und sein Messer irgendwie am Start hat und so, dann ist die Mango trotzdem noch kompliziert zu essen. Deshalb muss man ja erstmal mit diesem Kern, das ist immer lebensgefährlich, die Mango so aufzuschneiden. Und dann gibt es ja diesen Trick, dass man so ein Schachbrett da irgendwie reinmacht und die das dann so umstülpt.
Genau, dass man erstmal so zwei Hälften absäbelt, vorne und hinten. Und dann hat man aber noch den Teil drumherum. Ja, ist auf jeden Fall, muss man eigentlich jahrelang verfeinern, diese Technik.
Voll, weil bei mir, ich finde, das sieht immer so auf Bildern dann so schön aus, aber bei mir ist es immer alles matschig am Ende und deswegen geschmacklich auf jeden Fall. Ich finde auch, die Mango ist das beste Obst für Eistee und einfach die Praktikabilität schlägt das leider, dass es nicht auf der Eins sein kann. Aber das wird jetzt auch ein bisschen Deep Talk über Obst, deswegen machen wir mal das, was dieser Podcast eigentlich machen sollte, nämlich News und wir starten mit einer kleinen Kurznewsrunde. Camping in Maryland. Letzte Woche kam noch eine Riesenmeldung kurz vorm Wochenende, nämlich in den USA wurde das allgemeine Recht auf Abtreibung, das schon seit 50 Jahren galt, vom Supreme Court gekippt. Das heißt, die Bundesstaaten können jetzt selbst darüber entscheiden, ob Abtreibungen weiter erlaubt sind oder nicht. Und etwa die Hälfte der Staaten wollen das tatsächlich auch verbieten. Wie stark Schwangere in Zukunft dann überwacht und im schlimmsten Fall auch verfolgt werden, muss man natürlich noch sehen. Aber es haben sich superschnell TikTok-NutzerInnen zusammengeschlossen, um sich gegenseitig zu supporten. Unter dem Codewort Camping zum Beispiel bieten sie Hilfe, Zuflucht und Übernachtungsmöglichkeiten in Bundesstaaten wie Kalifornien oder Maryland an, in denen Abtreibungen noch erlaubt sind. In einem TikTok heißt es dann zum Beispiel, Camping in Maryland is still available. I have a guest room that will always be available for campers. Ähnlichen Support gibt es auch aus Kanada. Ich finde es irgendwie cool, dass es so Support gibt, aber auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen komisches Gefühl, dass solche Codewörter jetzt sogar schon benutzt werden, also Camping statt halt Abtreibung oder sowas zu sagen. Julia, wie schätzt du das ein?
Ich finde das, ja, also auf der einen Seite ist es natürlich absolut großartig, dass sich jetzt die TikTok-Nutzerinnen und Nutzer, dass da sowas entsteht und dass man sagt, hey, ich supporte weiterhin Frauen oder Menschen, die eine Abtreibung brauchen. Das ist super, dass da sowas direkt dann irgendwie aus einer Community kommt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich unmöglich, dass das überhaupt nötig ist, sowas zu machen. Also, dass da jetzt einfach die Politik sich so, dass da einfach das Rad der Zeit so krass zurückgedreht wird und Abtreibungen wieder in die Illegalität gedrängt werden, wo sie meiner Meinung nach absolut nichts zu suchen haben. Das ist so schlimm, dass mir dafür echt die Worte fehlen. Und also klar, so einzelne Aktionen, so Camping in Maryland, finde ich richtig gut und unterstützenswert. Aber das kann natürlich eigentlich die große Problematik auch nicht lösen.
Aufgetaut. In Kanada haben Bergarbeiter bei Minenarbeiten zufällig ein mumifiziertes Wollhaar-Mammut-Baby gefunden. Und das Krasse ist, der ganze Körper ist noch erhalten, nicht nur die Knochen. Das liegt am Permafrost, aus dem das Mammut-Baby jetzt aufgetaut worden ist. Der hat nämlich gut 30.000 Jahre lang vor Verwesung geschützt. Dass der Permafrost schmilzt, ist natürlich ein Riesenproblem fürs Klima einerseits und weil ich mir auch direkt denke, dass dadurch ja jetzt vielleicht auch irgendwelche Krankheitserreger aus alten Zeiten irgendwie wieder an die Oberfläche kommen könnten. Aber viele Forschende freuen sich trotzdem über die Funde, die sie da gemacht haben. Wollhaar-Mammuts sollen tatsächlich auch bald geklont werden, um das Schmelzen des Permafrostbodens zu verlangsamen, weil die können dann, indem sie da so drauf rumlaufen und das Ganze feststampfen, den Boden eben härten, was irgendwie helfen soll. Julia, würdest du, wenn die Tiere jetzt alle wieder geklont werden, lieber mal einen Mammut sehen oder einen Säbelzahntiger?
Also jetzt, wo ich...
Oder ein Triceratops.
Auf jeden Fall Triceratops, ja. Also die scheinen mir alle drei sehr gefährlich und herausfordernd für Menschen zu sein. Aber interessant, Säbelzahntiger sagt man doch immer so, wenn irgendwelche so Urinstinkte und so, ne, so Reflexe bei Menschen auftauchen, wo man sagt, ach ja, das war früher wichtig, damit wir vor den Säbelzahntiger weglaufen konnten. Insofern wäre das vielleicht ganz interessant, wenn es tatsächlich mal wieder welche gäbe.
Weil wir so gut darauf abgestimmt sind, meinst du?
Richtig, genau. Angeblich ja. Also ich höre alle paar Wochen irgendwie, ja, dann, das ist wichtig, weil dann kann man vom Säbelzahntiger weglaufen. Das brauchen wir heute nicht mehr, wenn wir im Büro sitzen. Aber daher kommt das. Deshalb sind wir Menschen so, wie wir sind.
Ich glaube, ich wäre nicht schnell genug für einen Säbelzahntiger. Ich sag, wie es ist.
Nee, ich auch nicht.
Anschlag in Oslo. Am Samstagmorgen sind bei einer Schießerei in einem queeren Club in Oslo zwei Menschen getötet und mindestens 21 verletzt worden. Die Ermittler gehen von einem islamistischen Terrorakt aus. Ein 42-jähriger Verdächtiger wurde mittlerweile festgenommen. Der war den Behörden als militanter Islamist auch schon bekannt. In der Folge wurde die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen und der Christopher Street Day, der für den Sonntag geplant war, wurde abgesagt. Die norwegische Polizei, die sonst unbewaffnet ist, soll jetzt auch vorsichtshalber Waffen tragen. Ja, ich finde es traurig, dass der Pride Month in Norwegen jetzt so enden musste. Julia, warst du auf einer Pride Parade oder wie hast du den Pride Month wahrgenommen?
Ich war bisher auf keiner Pride Parade. Ich nehme ihn natürlich wahr, weil natürlich inzwischen ungefähr jedes Unternehmen irgendwie mitmacht und jedes Herz, was man jetzt irgendwo vergeben kann, ist auf einmal in Regenbogenfarben und sowas. Also auf der einen Seite finde ich das dann natürlich auch sehr gut, dass es einem so bewusst wird, ja, es ist Pride Month. Auf der anderen Seite fragt mich dann doch inzwischen sehr oft, meinen die das wirklich ernst oder machen sie jetzt, weil sie denken, dass sie es müssen und haben eigentlich, doch gar nicht so viel beizutragen zu dem Thema. Aber ja, also natürlich kriege ich das mit, dass gerade Pride Month ist und das hat mich krass schockiert, dass da in Oslo jetzt wirklich so ein gezielter terroristischer Anschlag auf queeres Leben stattgefunden hat. Unfassbar.
Ich glaube, das zeigt auch immer wieder, dass Homophobie einfach immer noch krass in der Welt ist und wie wichtig genau dann solche Aktionsmonate oder Pride Parades sind. Ich meine, die Parades sind ja jetzt auch noch im Juli relativ viele. Und ich glaube, das ist einfach nach wie vor super wichtig. Aber wir kommen mal zu den Themen, wo wir ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Anfang der Woche kam man an den Bildern von Staats- und Regierungschefs und Chefinnen vor malerischen Alpenkulissen einfach nicht drumherum, zumindest in meinem Politik für solchen Insta-Feed war das so. Am Dienstag ist in Bayern nämlich der G7-Gipfel zu Ende gegangen. Zu den G7 gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, USA, Kanada und Japan und ich überlege gerade, da ist überhaupt gar keine Frau dabei. Also hätte ich da wirklich gar nicht Regierungschefinnen sagen müssen, sondern es sind alles Männer gewesen. Ja, und die haben sich eben getroffen, um gemeinsame Positionen zu globalen Themen abzustimmen. Weil es natürlich auch um den Krieg in der Ukraine ging, wurde der ukrainische Präsident Zelensky dazu geschaltet. Ja, und weil beim G7-Gipfel immer ganz viele Vorhaben angekündigt werden, die dann aber nicht unbedingt auch umgesetzt werden, habe ich mal bei meiner Kollegin und Außenpolitik-Spezialistin Tess von unserem Auslandsformat Atlas gefragt, was bei diesem G7-Gipfel ganz konkret beschlossen wurde.
Also, was ich zu Beginn direkt vorweg schicken möchte, die G7-Staaten standen vielleicht noch nie so sehr unter Druck wie beim Gipfel in Elmau. Der Krieg in der Ukraine, seine Folgen für die restliche Welt, dazu noch die Klimakrise, das sind alles riesige Fragen, auf die die Menschen in Deutschland und im Rest der Welt natürlich Antworten haben wollen. Und ein paar davon wurden in Elmau auch wirklich beantwortet. Die G7 haben zum Beispiel nochmal betont, dass sie der Ukraine im Krieg gegen Russland so lange wie nötig zur Seite stehen werden. Oder wie Bundeskanzler Scholz sagt, wir sind uns einig, Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen. Konkret heißt das, der Import von russischem Gold in die G7-Staaten wird verboten. Die russischen Öl- und Gaspreise sollen gedeckelt werden. Die Ukraine erhält weitere Waffen, finanzielle und humanitäre Hilfe und das Land soll vor allem über den Krieg hinaus unterstützt werden. Da war von so einem Marshallplan für die Ukraine die Rede, also einem umfangreichen Programm zum Wiederaufbau des Landes. Man kann also wirklich sagen, die G7 wollen mit ihren Maßnahmen Russland schwächen und die Ukraine gleichzeitig stärken. Aber ob diese ganzen beschlossenen Maßnahmen jetzt auch wirklich helfen, das werden erst die nächsten Wochen und Monate zeigen. Es gibt auf jeden Fall schon erste Kritik, dass zum Beispiel der Importstopp von russischem Gold wenig effektiv sei. Und auch bei den Beschlüssen zum Klimaschutz. Hier kritisieren Umweltverbände, das ist viel zu wenig und viel zu vage. Greenpeace kritisiert den Gipfel zum Beispiel als verpasste Chance, die Zeitenwende auch beim Klimaschutz einzuleiten. Und im Kampf gegen die weltweite Nahrungsmittelknappheit wollen die G7 übrigens 4,5 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern bereitstellen. Aber auch hier gab es bereits Kritik, dass das zu wenig sei. Denn das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen braucht eigentlich rund 20 Milliarden Euro.
Das waren so die Ergebnisse vom G7-Gipfel. Ein seltsamer Moment auf diesem Treffen kam von Olaf Scholz allerdings auch noch. Der hatte bei seiner Abschlussrede wohl nämlich keine Lust, die Fragen einer Journalistin zu beantworten. Die hatte gefragt, ob Scholz die geplanten Sicherheitsgarantien für die Ukraine noch ein bisschen mehr erklären könnte. Und der meinte dann einfach, ja, könnte ich. Pause, Pause, das war's so. Man kann jetzt natürlich sagen, war halt ein Gag irgendwie und ist vielleicht auch gar nicht so sinnvoll, wenn er jetzt als Kanzler sich hinstellt und die Sicherheitsgarantien öffentlich verkündet, weil auch Russland wird das dann wahrscheinlich hören und vielleicht wäre das keine so gute Idee. Aber viele nehmen eben diesen Auftritt auch als wahnsinnig arrogant wahr. Deswegen, Julia, hast du das auch mitgekriegt? Weil es war ja nicht das Einzige, wo er so in einem Interview komische Sachen gesagt hat. Also wie nimmst du Scholz gerade einfach wahr?
Also diesen Moment fand ich wirklich einfach nur total unverschämt und respektlos. Also und ich fand, das war auch total ohne Grund. Also er wurde ja in dem Moment nicht provoziert oder sowas. Das war ja eine ganz normale Frage. Und ich finde, da könnte er dann durchaus ganz normal darauf antworten und sagen, haben Sie bitte Verständnis, dass ich das zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen kann oder möchte oder dass das sicherheitsrelevant ist. Das wäre dann ja total okay gewesen. Also er muss ja nicht jede Frage beantworten, aber so patzig dazu reagieren, also das weiß ich nicht. Finde ich unverschämt, wirklich. Wirkt aber auf mich auch ja vielleicht so ein bisschen unbeholfen, muss ich sagen. Also Scholz hat ja in den letzten Monaten, so nehme ich das wahr, durchaus Schwierigkeiten, ich sag mal, mit seiner Kommunikationsstrategie so nach außen, ne? Also auf der einen Seite bringt er dann große Reden und sagt Zeitenwende, dann verschwindet er gefühlt wieder für Wochen und man hört gar nichts. Mhm. Und dann irgendwie der nächste große Auftritt, über den jetzt alle sprechen, da wirkt er irgendwie einer Journalistin ohne Grund einen rein. Schwierig. Also ich habe das Gefühl, da hat er so seine Linie noch nicht so ganz gefunden.
Mich wundert es auch, dass er das macht, weil ja, es wirkt irgendwie unbeholfen, aber gleichzeitig scheint es ja schon auch irgendwie eine Strategie zu sein, oder vielleicht interpretiere ich auch zu viel raus. Aber wie gesagt, es gab ja dann diese Woche auch noch den anderen Moment, wo er in einer ARD-Sendung saß, gefragt wurde, ey, hier Habeck gibt ja gerade die ganze Zeit Tipps zum Gassparen, wie zum Beispiel, dass man weniger duschen sollte oder kürzer duschen sollte und auch andere Tipps. Und haben sie auch so alltagsnahe Tipps, und er sagt halt einfach nö.
Ja.
So. Und irgendwie, also diese Einwort-Antworten, ich weiß nicht, ob das so ein Ding sein soll, was ihn plötzlich sympathischer machen soll oder so, weil das scheint ja zumindest ein Riesenproblem bei ihm zu sein, und die Beliebtheitswerte von ihm und mittlerweile auch von der SPD sinken ja auch immer mehr, und das ist auf jeden Fall ein komischer Umgang damit.
Ja, finde ich auch. Also diese kurzen Antworten, ich finde, kann man machen. Ich finde das auch eigentlich gut, wenn man nichts zu sagen hat, dass man sich dann auch kurz fasst und nicht noch Ewigkeiten drumherum redet. Also grundsätzlich finde ich das gar nicht so schlimm. Aber so wie er das gerade macht, kommt das halt wirklich nur, ja, patzig, unsympathisch und auch unnötig frech rüber. Also ja, vielleicht ändert sich da nochmal was dran.
Ja, wobei ich es ganz interessant finde auch, also ich habe zumindest mal diese andere Perspektive gehört, nämlich dass alle feiern ja gerade Habeck für seinen Kommunikationsstil ab, so weil er auch Fehler eingesteht und weil er die Diskussion aufmacht und eben sagt, er weiß jetzt auch nicht die perfekte Antwort und so. Und damit spricht er total viele an, und gerade Journalisten und Journalistinnen feiern ihn ja dafür unfassbar ab, so wie toll die Kommunikation Habecks ist. Aber es gibt halt auch Studien, wie Leute auf Kommunikation reagieren, und ganz viele Deutsche wollen halt einfach gar nicht, dass Politiker Fehler eingestehen, und finden es gerade gut, wenn jemand so der, ich mache es in starken Anführungszeichen, der starke Führer ist, so, also der jemand, der eine gute Leading-Position eben einnimmt und eben nicht sagt so, ey, ich bin mir auch nicht so ganz sicher und wir müssen jetzt mal gucken und jeder muss ein bisschen helfen und so, sondern der einfach die Sache in die Hand nimmt und dann einfach durchsetzt, so. Das ist, also zumindest gibt es diese verschiedenen Auffassungen, wie ein Politiker zu sein hat. Und ich glaube, Scholz versucht auch ganz bewusst, so nicht jetzt den neuen Habeck zu geben, sondern auch so ein bisschen einfach anders drauf zu sein. Deswegen weiß ich nicht, aber es scheint jetzt auf jeden Fall auch nicht so gut anzukommen einfach. Aber Scholz scheint auf jeden Fall auf diesem Gipfel selber ganz gute Laune gehabt zu haben. Ich habe bei Tess als Auslandsexpertin auch nochmal nachgefragt, warum das eigentlich so ist.
Naja, also vielleicht hat ihm einfach die Kulisse in Bayern gut gefallen. Schön grün alles, ein Bett im Schlosshotel, kann man schon mal machen. Also, aber mal im Ernst. Scholz wirkt vermutlich so happy, weil er beim G7-Gipfel einige Punkte seiner Agenda richtig gut durchdrücken konnte. Den Klimaclub zum Beispiel. Also, die Idee von Scholz: wenn die großen Industrienationen dieser Erde gemeinsam in einem Klimaclub als Vorbilder beim Klimaschutz vorangehen, dann zieht der Rest der Welt nach. Und tatsächlich haben sich die G7 jetzt auch darauf geeinigt, den Club bis zum Ende des Jahres auf die Beine zu stellen. Das Problem ist nur, die G7 sind aktuell ja selbst keine Vorbilder beim Klimaschutz. Beobachterinnen und Beobachter kritisieren, dass die G7 die eigenen Klimaziele auf dem Gipfel ein bisschen verwässert haben. Dazu wurde kein klarer Beschluss zum Ausstieg aus der Kohle vereinbart. Worüber sich Scholz allerdings tatsächlich freuen kann, ist die Einigkeit und die Geschlossenheit, die auf dem G7-Gipfel gezeigt wurde. Der gemeinsame Gegner Russland führt anscheinend immerhin dazu, dass sich die G7 näher kommen.
Ja, und insgesamt scheint die Stimmung auf diesem Treffen dann nicht die schlechteste gewesen zu sein, wenn sie sich alle näher gekommen sind. Also Boris Johnson und Justin Trudeau, der kanadische Präsident, hat zum Beispiel auch darüber philosophiert, ob sie sich ausziehen und ihre Bauchmuskeln zeigen sollten, um Putin zu beeindrucken. Das sollte offensichtlich ein Diss gegen Putin sein, eben, weil von dem gibt es ja super viele Bilder, wo er eben oberkörperfrei Sport macht oder auf einem Pferd sitzt und so weiter. Putin selbst hat es mittlerweile auch mitbekommen und sich auch dazu geäußert und meinte, die beiden oberkörperfrei zu sehen, wäre ein, Zitat, widerlicher Anblick. Okay, also auf so einem Niveau sind wir mittlerweile angekommen in der großen Politik. Aber auch Markus Söder war irgendwie vor Ort und hat Joe Biden und die anderen Staatschefs mit mehreren älteren Bayern in Trachtenanzügen begrüßt. Er will offenbar damit sicher gehen, dass die ganze Welt Deutschland auch weiterhin mit dem Bayern des 19. Jahrhunderts verwechselt. Und dann ging es für die Partnerinnen der Staats- und Regierungschefs noch auf eine große Walking-Runde durch Bayern. Also wir sind gerade ein bisschen im Trash-Moment dieses Gipfels angekommen, aber Julia, das gehört auch dazu. Was war so denn dein liebster G7-Gipfel-Moment? den du mitgekriegt hast?
Also was mir so im Gedächtnis geblieben ist, ist, ich sag mal, diese Social Awkwardness, die ich da auch so ein bisschen gespürt habe. Also es gab so diese Momente, wenn die sich so zum Gruppenfoto aufstellen und dann auf einmal fängt einer an, ich glaube, das war Trudeau, so seine Arme um die beiden zu legen, die so neben ihm stehen. Und dann sieht man so, ja, den anderen ist das vielleicht so ein bisschen unangenehm und die machen jetzt nicht mit, wie bei so einer Fußballmannschaft, sondern stehen dann nur so da und denen sind vielleicht Berührungen auch so ein bisschen unangenehm und die herzen jetzt nicht jeden sofort. Und ach, ich habe auch so eine Szene gesehen zwischen Macron und ich glaube Modi war das aus Indien und dann wird sich auch irgendwie so angefasst, so ganz viel, man denkt so, ist das jetzt echt oder machen die das für die Kameras und das sieht alles irgendwie so ein bisschen gestellt aus und ja, da, also in solchen Momenten freue ich mich dann manchmal zu denken so, okay, also auch so Staats- und Regierungschefs sind genauso socially awkward wie ich vielleicht manchmal.
Ich glaube, ich könnte mir auch nichts Schlimmeres vorstellen, als bei so einem Treffen dabei zu sein, wenn du auch weißt, ja, wenn du jemanden berührst oder jemanden anguckst oder so, es wird ja sofort alles reininterpretiert in die Beziehung zwischen den Ländern und so weiter. Ich glaube, deswegen ist dann so, wir müssen uns ganz oft berühren, um zu zeigen, wie freundschaftlich wir miteinander verbunden sind. Das ist dann auch irgendwie wichtig, aber es ist auch alles so.
Genau, die totale Einigkeit, wir herzen uns jetzt und umarmen uns und so. Und das ist total klar, das wird jetzt hier für die Kameras gemacht. Und wenn die Kameras dann draußen sind, dann kann man wieder normal miteinander reden und alle ziehen sich wieder an.
Sie waren nicht wirklich oberkörperfrei, möchte ich hier nochmal betonen.
Das stimmt. Aber sie haben doch auch dann irgendwann so alle ihre Jacketts ausgezogen, ne? Das war also, doch auch irgendwie so ein Moment. So einer zieht ihn aus und dann der andere zieht auch das Jackett aus. Ja, und dann mache ich jetzt auch mit und so. Das, das hatte für mich auch ein bisschen was Komisches, muss ich sagen.
Es gibt viele verrückte Momente auf diesen Treffen auf jeden Fall. Aber lass nochmal zurück zu den Inhalten kommen. Weil was ich gerade auch richtig wichtig finde, nämlich ist so, ja, letztlich die Aufteilung der Welt, die sich da gerade so andeutet. Also G7 auf der einen Seite, was ja die wirtschaftlich super starken Länder sind, aber auch Russland gruppiert eben gerade immer mehr Länder um sich, nämlich vor allem die BRICS-Staaten, das sind die Schwellenländer, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, jeweils die Anfangsbuchstaben ergeben das Wort BRICS, und sind damit Länder, in denen 3 Milliarden Menschen wohnen, also viel, viel mehr als in den G7-Staaten, die ja einfach von der Einwohnerzahl her eher klein sind im Vergleich. Diese Länder sind sich, das muss man auch sagen, überhaupt nicht einig. Indien zum Beispiel war ja jetzt auf dem G7-Gipfel auch mit dabei. Das heißt, die gucken gerade noch so, bei wem sie vielleicht lieber mitmachen wollen. Aber gerade China und Russland versuchen anscheinend auf jeden Fall so eine Art Gegenmodell zur G7 zu entwerfen. Und zumindest China will eben auch noch in diese BRICS-Staaten noch einige Länder mit dazu holen, aus Asien, aus Afrika und auch aus Südamerika. Putin selbst war auch in der Woche in ein paar Ländern in Zentralasien und knüpfte auch gerade wieder Kontakte. Wie gut das klappt, ist natürlich nicht sicher, aber vielen Ländern geht es halt einfach darum, dass ihre Wirtschaft in Schwung bleibt, dass sie Energie und Lebensmittel aus Russland bekommen, dass sie vielleicht einen guten Draht zu China haben. Gerade in Asien ist es ja wahrscheinlich auch gar nicht so unwichtig. Deswegen sieht es jetzt nicht so aus, dass alle Länder dieser Welt, so wie wir irgendwie, auf den Ukraine-Krieg gucken und sagen, oh Gott, Russland ist der Böse und Ukraine ist der Gute und wir müssen Ukraine helfen, sondern da gibt es schon ganz schön viele Länder, die da gerade am Überlegen sind, wie sie eigentlich mit dieser Situation umgehen sollen. Und das wird, glaube ich, in der Zukunft nochmal richtig spannend. Auch die G7 versucht natürlich ihrerseits dann andere Länder auf die Seite zu ziehen. Deswegen waren jetzt bei dem Treffen eben auch Indien, aber ja auch Indonesien, Senegal, Südafrika und Argentinien mit dabei. Die haben sich alle noch nicht so eindeutig zu Putin positioniert, aber eben auch nicht diese Anti-Haltung eingenommen. Und ich glaube, wie gesagt, dass das irgendwie noch ein Thema wird. Die G7-Länder haben aber außerdem auch vereinbart, weiterhin finanzielle und humanitäre Hilfe zu leisten und Waffen in die Ukraine zu liefern. Aber wie die Ukraine unterstützt werden kann, wenn kein NATO-Land Truppen in das Land schickt, ist erstmal offen geblieben. Deswegen habe ich bei Tess auch nochmal gefragt, ob das beim NATO-Gipfel, der ja gleich im Anschluss an den G7-Gipfel stattgefunden hat, noch konkretisiert werden konnte.
Es ist und bleibt wirklich nahezu ausgeschlossen, dass die NATO Truppen in die Ukraine schickt, weil das wird einfach einen direkten Krieg mit Russland bedeuten und das will aktuell niemand. Wovon man aber ausgehen kann, ist, dass die NATO bei ihrem Gipfel weitere Hilfen für die Ukraine beschließen wird, vor allem zur Selbstverteidigung. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert zum Beispiel ein Raketenabwehrsystem. Deutschland und die Niederlande haben schon Anfang der Woche die Lieferung von 6 weiteren Modellen der Panzerhaubitze 2000 angekündigt. Und was ebenfalls schon beschlossen wurde, die NATO wird ihre Soldaten, die in hoher Einsatzbereitschaft sind, von 40.000 auf 300.000 erhöhen.
Ja, und ich glaube, das wichtigste Ergebnis dieses NATO-Gipfels war schon vor dem NATO-Gipfel klar, nämlich dass die Türkei, die ja gegen die Aufnahme von Schweden und Finnland war eigentlich, das wieder zurückgezogen hat und deswegen wird jetzt wahrscheinlich Schweden und Finnland in die NATO aufgenommen. Julia, vielleicht nochmal so ein bisschen einen Schritt zurückgenommen. So, wir reden ganz viel über NATO, G7-Gipfel, über Aufteilung der Welt und keine Ahnung. So, was mir immer mehr auffällt, ist, dass man eigentlich gar nicht mehr so richtig über den Krieg redet. So, geht es auch so und verfolgst du das Ganze dann überhaupt noch so? Oder ist das auch mittlerweile einfach nur noch eins von vielen politischen Themen geworden?
Also natürlich hat auch bei mir dieser Effekt eingesetzt, dass ich mich nicht mehr ausschließlich mit der Ukraine beschäftige, so wie das irgendwie Ende Februar und Anfang März der Fall war. Also als es ja so schockierend war, dass es auch irgendwie kaum ein anderes Thema in den Medien gab. Und auch bei mir ist es jetzt natürlich so, dass jetzt auch wieder andere Themen eine Rolle spielen und ich bin da jetzt keine, die jetzt minutiös den Frontverlauf verfolgt oder sowas. Ich kriege natürlich schon noch so die Dinge mit. Also gestern ging es, glaube ich, zum Beispiel um die Schlangeninsel. Also klar informiere ich mich weiterhin, aber nee, das ist nicht mehr das allumfassende Thema. Und natürlich, auch was du gerade sagst, ne, diese Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter mit der Welt? Also auf was für eine neue Konstellation weltweit steuern wir da eigentlich zu? Das ist ja so eine Frage, die viele und auch mich natürlich jetzt beschäftigt. Und ich glaube, auch bei G7 ging es ja darum, also ist die neue Konstellation so die demokratischen Staaten gegen die autokratischen Staaten? Ist das jetzt so die Weltordnung, die jetzt nach, ich sag mal, Kommunismus, Kapitalismus, was man noch so im Kalten Krieg hatte, ist das jetzt das, worauf wir zusteuern? Und ja, aber ist es wirklich dann so leicht? Oder sind dann eben doch einige Staaten, die sagen, ja, aus den und den strategischen Gründen schlage ich mich jetzt doch eher auf die Seite? Wird es diese Seiten überhaupt so klar geben? Also das sind jetzt wirklich auch eher so die Gedanken, die ich mir mache.
Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran, weil das Thema wird wahrscheinlich noch lange da bleiben. Letzten Freitag hat die Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey ein ziemlich seltsames Telefonat geführt. Eins steht fest, es war nicht mit Vitali Klitschko, mit dem sie eigentlich telefonieren wollte. Aber dieser Anruf war ein Fake. Eigentlich war es von Anfang an seltsam, würde ich sagen, weil die Einladung zu dem Gespräch mit Klitschko kam zwar von der offiziellen Mailadresse des Kiewer Rathauses. Das Gespräch sollte aber auf Russisch geführt werden, obwohl Klitschko eigentlich Deutsch spricht. Und seine Fragen waren auch ziemlich seltsam. Der Fake Vitali wollte nämlich wissen, ob Menschen aus der Ukraine in Berlin Sozialleistungen erschleichen, hat darum gebeten, ukrainische Männer zum Kämpfen zurückzuschicken und gefragt, ob Berlin bei der Ausrichtung eines Christopher Street Days in Kiew helfen könnte. Und das Krasse daran ist, der vermeintliche Vitali hat auf alle Fragen auch reagiert und auch seine Mimik habe zu dem Gesagten gepasst, sagt zumindest Franziska Giffey. Eine halbe Stunde lang hat sie wohl mit ihm telefoniert, bis sie dann gemerkt hat, dass da was nicht stimmt. Sie selbst sagt, das ist moderne Kriegsführung und der Staatsschuss muss jetzt auf jeden Fall mal ermitteln. Das wäre ein Deepfake und alles. Die Sendung Kontraste stellt das allerdings in Frage. Die haben nämlich ein paar Video-Interviews mit Klitschko durchgeschaut und sagen, es könnte gut sein, dass jemand einfach ein paar Videoschnipsel aus so einem Interview genommen hat, die dann aneinander geschnitten hat und von einem Übersetzer neu synchronisieren gelassen hat. Das wäre allerdings dann ja wirklich gar nicht mehr so Deepfake-mäßig, sondern eigentlich relativ Billo-mäßig. Ja, weiß ich nicht, Julia, was sagt das über die Medienkompetenz in der Politik aus?
Naja, also ich muss sagen, ich habe jetzt dieses Video noch nicht gesehen und deshalb könnte ich jetzt nicht mal sagen, da wäre ich nie drauf reingefallen. Und dass man in so einem Videocall, der vielleicht ein bisschen blurry ist oder auch mal hängt, also dass man da vielleicht dann erstmal sich, ich sag mal, von der Optik hinters Licht führen lässt, finde ich jetzt gar nicht so verwerflich. Was ich mich aber ehrlich gesagt die ganze Zeit frage, ist der Weg dahin. Also da habe ich ehrlich gesagt noch so ein paar offene Fragen. Also es gab ja irgendwie diese Anbahnung per Mail Und ja, das war nicht die ganz offizielle Mail, aber die sah irgendwie offiziell genug aus. Angeblich war ja die ukrainische Botschaft auch eingebunden, wo ich mich dann frage, heißt das, die sind am Ende dann auch vielleicht auf irgendeine falsche E-Mail-Adresse reingefallen oder so? Also da habe ich noch so ein paar offene Fragen, weil ich würde eigentlich eher denken, dass man im Vorfeld schon sicherstellen muss, dass man mit der richtigen Person spricht und nicht erst hinterher denkt, war er das jetzt eigentlich?
Voll, vor allem wenn man das mal in die Zukunft denkt, weil selbst wenn es jetzt technisch noch nicht so richtig möglich ist oder das halt in dem Fall dann kein super Deepfake war, in der Zukunft wird dieses Thema ja irgendwann aufkommen. Und wenn man so einfach so einen Videocall irgendwie vereinbaren kann mit Ministern oder Bürgermeistern oder so, dann kann das schon auch kritisch werden. Deswegen habe ich gerade über diese Zukunftsperspektive mal mit Markus Beckedahl gesprochen. Der ist der Chef von Netzpolitik.org, also einer Webseite, die sich um ja Digitalisierung vor allem kümmert und der da super die Ahnung hat. Und als erstes wollte ich mal von ihm erklärt kriegen, ja, was so ein Deepfake eigentlich auszeichnet oder ein Shallowfake, wie man das Ganze nennt, wenn es eben nicht so professionell gemacht ist.
Unter Deepfakes versteht man Technologien, wo ja algorithmische Entscheidungssysteme, im Volksmund auch künstliche Intelligenz genannt, Datenmengen aus bestehendem Videomaterial vor allen Dingen nutzt, um daraus ja perfekte Simulationen zu bauen. Mit anderen Worten, man nimmt beispielsweise ganz viel Videomaterial von Tom Cruise und ist dann mit den richtigen Technologien in der Lage, Tom Cruise in einem Video so aussehen zu lassen, als würde er etwas sagen, was er niemals gesagt hat. Shallow Fakes sind in der Regel so eine Art Collage. Das heißt, ich nehme mir bestehendes Video und oder Audiomaterial und schneide das so zusammen, dass eine Person beispielsweise etwas ganz anderes sagt, als die Original-Videospur es hergibt, indem ich beispielsweise ja eine bestehende Audiospur auseinanderschnibbel und das wieder neu zusammensetze und ein ganz anderen Kontext daraus baue. Ein Shallowfake ist so überspitzt gesagt, ja, so eine Art Collage oder Remix aus bestehendem Material.
Ja, und so eine Collage oder ein Remix scheint aktuell auch einfach schon zu reichen, um Bürgermeister hinters Licht zu führen. Es war nämlich nicht nur Franziska Giffey, die Opfer von diesem Fake anrufen wurde, sondern inzwischen haben sich auch Bürgermeister von Madrid, Warschau und Wien gemeldet, die solche Videocalls mit einem vermeintlichen Klitschko geführt haben. Deswegen wollte ich dann von Markus Beckedahl auch noch wissen, woran kann man eigentlich erkennen, ob man es mit so einem Fake zu tun hat?
Man muss sich einfach nur mal an bestehende oder traditionellere Medienformen erinnern. Woran erkennt man, ob man bei einem Telefonanruf mit einer Person, mit einem Imitator zu tun hat, beziehungsweise mit einem Fake, indem man Rückfragen stellt, wo die Antworten vielleicht ein klein wenig verwundern. Bei einem Videocall gibt es noch weitere Anknüpfungspunkte. Beispielsweise sieht man Artefakte im Hintergrund. Das heißt, erkennt man irgendwelche ja pixeligen Sachen, die ungewöhnlich sind, die anders aussehen, als wenn nur die Datenleitung schlecht ist. Daraus kann man dann möglicherweise je nach Kontext erkennen, ob quasi verschiedene Layer übereinander gelegt sind. Mit Layern meine ich sozusagen, ob eine Person auf einen Hintergrund montiert wurde und dergleichen.
Ja, bei Vitali Klitschko, der sagt übrigens selber, man kann es ganz einfach erkennen, wenn man mit ihm telefoniert, wenn er nicht Deutsch redet, in einem deutschen Interview, das würde er nicht machen. Also er würde auf jeden Fall Deutsch reden, so daran hätte man ihn schon direkt erkennen können. Inzwischen hat sich aber auch ein russisches Komiker-Duo vor der ARD zu den Anrufen bekannt. Wie genau sie das angestellt haben wollen, ist nicht bekannt. Eine zweite Quelle dazu gibt es auch nicht. Also man kann das nicht überprüfen, ob es wirklich stimmt. Sie legen auch keine Belege vor und wollen auch nicht ihre E-Mail herausgeben, mit der sie die Termine Anfang Juni eingefädelt haben wollen. Auch ihre Motivation ist nicht so richtig klar. Es gibt die Vermutung, dass sie in Verbindung mit dem Kreml stehen, aber sie selbst bezeichnen es einfach als eigene Aktion, so als Prank irgendwie. Trotzdem bleibt dann eben für die Zukunft die Frage, ja, was heißt das, wenn jetzt so Deepfakes mittlerweile immer normaler werden und man vielleicht gar nicht mehr weiß, was man da gerade sieht, ob das alles echt ist oder nicht?
Na, die große Gefahr besteht, dass das, was wir als Realität wahrnehmen, wir nicht mehr daran glauben können. Das heißt, eine riesige Vertrauenskrise kann daraus entstehen. Deswegen ist es umso wichtiger, sich in der Forschung mit Deepfakes zu beschäftigen, vor allen Dingen aber auch mit der automatisierten Entdeckung von Deepfakes, sozusagen diese zu fördern, damit wir im Idealfall dann auch irgendwann mal Überwachungssysteme in dem Sinne haben, dass sie uns darauf hinweisen, dass wir gerade nicht mit einer authentischen Person kommunizieren.
Ja, Julia, gruselt dich das manchmal, wenn du so drüber nachdenkst, wie die Zukunft irgendwie aussehen könnte, gerade mit so Deepfakes oder Bildern, die von künstlichen Intelligenzen errechnet werden oder Influencern, die es gar nicht gibt oder so. Das sind ja alles Sachen, die so langsam immer mehr entstehen, habe ich das Gefühl.
Also Grusel würde ich das nicht nennen. Also es stimmt schon, dass wir natürlich unheimlich darauf achten müssen, dass Dinge, die uns als die Wahrheit, die Realität, etwas hat ein Politiker gesagt oder ne, also gerade so in einem journalistischen Kontext, da müssen wir natürlich echt darauf achten, dass wir da noch eine Wahrhaftigkeit haben und nicht jetzt jeder einfach alles sagen kann und man weiß eh nicht mehr so genau und Fakten und Realität löst sich auf. Also da bin ich ganz bei Markus Beckedahl, der sagt, wir müssen auch gucken, dass wir sowas auch technisch, aber auch natürlich durch Medienkompetenz einfach erkennen können. Aber ich habe noch einen anderen Gedanken dazu. Und zwar war ich vor kurzem auf der Republika. Das ist hier so eine große Internetkonferenz in Berlin. Die ist einmal im Jahr. Und da gab es einen super interessanten Vortrag über Deepfakes. Und da ging es darum, wie das vielleicht auch positiv genutzt werden könnte. Und das fand ich total interessant. Und zwar hieß es, dass man das ja auch auf eine kreative Art und Weise nutzen kann. Zum Beispiel denken wir mal an Spielfilme, die nicht in unserer Sprache sind, sondern auf Englisch oder auf Koreanisch oder so. Mhm. Und es nervt ja immer total, wenn die dann so gedubbt sind, ne? Weil dann die Mundbewegung einfach nicht zu der Sprache passt. Und sowas zum Beispiel kann man dann künftig mit einer vernünftigen Deepfake-Technologie ganz bewusst so machen, dass dann auf einmal die Schauspieler von Squid Game oder was auch immer wirklich die Sprache sprechen, in der man das Ganze auch gucken möchte. Und das stelle ich mir wiederum sehr schön und angenehm vor. Also diese Technologie kann man, glaube ich, wirklich zum Missbrauch nutzen, aber eben auch, um was wirklich Cooles zu schaffen.
Gibt es nicht auch so ein Startup, das schon schafft, irgendwie das so live simultan übersetzt wird, aber dann mit der richtigen Stimme des des Schauspielers zum Beispiel in dem Fall, sodass man dann auch die echte Stimme hört, aber die halt dann plötzlich Deutsch spricht und so.
Ah cool, das kenne ich noch gar nicht. Ja, klingt auch mega gut.
Richtig verrückte Sachen. Ich bin ja gerade, also ich kriege gerade die ganze Zeit eigentlich diese künstliche Intelligenz mit, wo man so einen Text reingeben kann, dann macht die ein fotorealistisches Bild aus diesem Text, den man da eingegeben hat. Also wenn ich das eingebe, ist es manchmal nicht so fotorealistisch, meine ganz tollen Ideen, aber es ist schon krass, was künstliche die jetzt einfach gerade schon können einfach. Ich finde es so heftig. Aber ich bin auch eher begeistert davon, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ist schon faszinierend auf jeden Fall.
Wir machen mal noch mit ein paar Kurznews weiter. Erste schwarze Ministerin. Am Mittwoch wurde die neue Landesregierung in Schleswig-Holstein vereidigt und mit ihr die erste schwarze Ministerin Deutschlands, landes- und bundesweit. Sie heißt Aminata Touré. Einige von euch kennen sie vielleicht als Grünpolitikerin und Vizepräsidentin des Landtags in Schleswig-Holstein. Am Mittwoch wurde sie dann als Sozialministerin vereidigt und ist zuständig für Integration. Unser Format Steuerung F hat zu ihr übrigens auch einen Beitrag gemacht. Also wenn ihr da noch mehr wissen wollt und ihren politischen Werdegang erfahren wollt, der ja bestimmt nicht ganz uninteressant ist, wie sie so als erste Schwarze, die so hoch in die Politik gekommen ist, das gemacht hat, dann schaut gerne bei Steuerung F rein. Julia, auf welchem Gebiet wärst du gerne Ministerin?
Ich möchte überhaupt nicht in die Politik. Ich fühle mich als Journalistin sehr wohl.
Richtige Antwort. Pushbacks, dass an den EU-Außengrenzen immer wieder Geflüchtete mit sogenannten Pushbacks zurückgedrängt werden, ohne dass ihre Schutzwürdigkeit geprüft wird oder sie die Chance haben, einen Asylantrag zu stellen, ist keine Neuigkeit mehr. Aber dass die griechische Polizei Geflüchtete als Helfer für diese illegalen Pushbacks nutzt, das ist neu. Anstelle der Polizeibeamten sollen Migranten andere Geflüchtete zurück in die Türkei gebracht haben, entweder unter Drohung von Haftstrafen oder Abschiebung oder dem Versprechen eben, dass sie selbst dafür Aufenthaltspapiere bekommen. Aus griechischen Polizeikreisen wurden diese Vorwürfe auch schon bestätigt. Rausgekriegt haben das JournalistInnen aus Deutschland, Frankreich und England. Jetzt wird natürlich Kritik an der griechischen Behörde laut. Human Rights Watch wirft ihnen zum Beispiel vor, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Die griechische Regierung hat sich dazu noch nicht geäußert. Julia, hast du das verfolgt?
Also ich muss sagen, mich hat das wirklich schockiert, als ich das gehört habe, weil das sind ja wirklich, wenn das alles so, so stimmt, wie da jetzt recherchiert wurde, das sind ja eigentlich Mafia-Methoden, die da eingesetzt werden. Ne? Also dass man Leute, die absolut hilflos sind, die Schutz suchen, dass man die dann noch einsetzt und sagt, hey ja, wenn du das jetzt machst, dann kriegst du Papiere und wenn nicht, dann, also ist absolute Fassungslosigkeit.
Ziemlich beste Freunde. Während Olaf Scholz und Joe Biden auf dem G7-Gipfel über eine Krise nach der anderen sprechen mussten, haben sich Angela Merkel und Barack Obama auf einem Museumsbesuch in Washington getroffen. Obama hat dazu getwittert, ich fühle mich glücklich, sie eine Freundin nennen zu dürfen. Offiziell ist Merkel für nachamtliche politische Gespräche in Amerika. Ganz ehrlich, keine Ahnung, was das heißen soll. Aber ich finde, diese Freundschaft zwischen den beiden ist schon auch einfach ein bisschen sweet, muss man sagen. Ja, Julia, würdest du lieber mit Merkel oder mit Obama ins Museum gehen?
Eine spannende Frage. Ich finde beide interessant, aber ich glaube erstmal mit Merkel, weil die hat mein Leben in den 16 Jahren, die sie hier regiert hat, doch noch stärker beeinflusst, als es Obama getan hat.
Neues Selbstbestimmungsgesetz. Jeder Mensch in Deutschland soll sein Geschlecht und seinen Namen künftig selbst festlegen können. Und das Ganze soll im Pass auch mit einem Easy-Verfahren beim Standesamt zu ändern sein. Das steht im Selbstbestimmungsgesetz, das am Donnerstag von den Ministerien für Familie und Justiz vorgestellt wurde. Durch dieses neue Gesetz wird das alte Transsexuellengesetz ersetzt. Das galt schon seit 1980 und war ziemlich entwürdigend für Menschen, die ihren Geschlechtseintrag im Pass ändern wollten. Dazu musste man bisher nämlich zwei psychiatrische Gutachten einholen, bei denen man auch super intime und übergriffige Fragen gestellt wurden, zum Beispiel über das eigene Masturbationsverhalten. Und dann war das Verfahren auch noch richtig teuer, über 1.000 Euro. Und das soll eben jetzt wegfallen. Das ist ein Riesenschritt für die Trans-Community. Ich habe mich, um ein bisschen vom Thema wegzugehen, an diesen Song von Beyoncé erinnert gefühlt, so dieses If I Were a Boy. Deswegen die Frage an dich, Julia. Was würdest du machen, wenn du einen Tag ein Mann wärst?
Ich glaube, ich würde zu so einem richtigen Oldschool-Männer-Stammtisch hingehen, um einfach mal zu hören, wie da wirklich geredet wird in Abwesenheit von Frauen oder ja, genau. Also da würde ich einfach gern mal zuhören und das mitkriegen, wenn so, ne, wenn ganz frei gesprochen werden kann, was dann wirklich so los ist.
Aber so unter Gleichaltrigen oder würdest du, weil ich stelle mir gerade vor, als du so Männerstammtisch gesagt hast, habe ich mir direkt so 60-Jährige mit irgendwie dem Humpen Bier irgendwie am Start. Eigentlich habe ich mir direkt auch Bayern vorgestellt, ich sag's, wie es ist. Und habe mir gedacht, da will ich eigentlich auch mal hin. Vielleicht soll ich das auch mal machen.
Dir steht das ja auf jeden Fall frei. Aber ja, weiß ich gar nicht. Also ehrlich gesagt finde ich das sogar interessanter, wenn das eher so Leute eher so in meinem Alter sind. Weil ne, vielleicht wäre das schon interessant und schockierend genug für mich, wenn ich da mit diesem Wissen wieder zurück als Frau sein könnte. Also ich muss gar nicht mal so unbedingt in die Generation 60 plus reingucken, aber eher so bei den Männern, die jetzt noch unsere Gesellschaft sehr aktiv und sehr dominant gestalten.
Jo, wir kommen mal zu dem Thema, das Julia mitgebracht hat. Und das ist ein Thema, das du als Host und Redaktionsleiterin vom Y-Kollektiv-Podcast ordentlich auseinandergenommen hast. Und zwar geht es um Stalking. Deswegen kurz vorweg ein Hinweis, wenn ihr euch mit dem Thema nicht wohlfühlt, hört in den nächsten 10 Minuten nicht mehr zu und es gibt einfach nach vorne. Julia, bevor wir ins Detail gehen, du hast dich für die Folge ja auch ausführlich mit dem Thema Stalking beschäftigt. Wie ist das denn, wenn man sich da so lange mit beschäftigen muss? Also ist es dann, hat es für dich zu mehr Angst gesorgt, geführt zum Beispiel? Oder hat dich das auch irgendwie beruhigt oder so?
Also ich muss als erstes mal sagen, ich bin ja die Redaktionsleiterin und auch Host vom Y-Kollektiv-Podcast. Aber die Geschichten bei uns, die recherchiere ich nicht selbst. Das machen die Reporterinnen und Reporter bei uns. Und in dem Fall war das Henrike Möller. Also ich möchte mich jetzt auf keinen Fall hier mit fremden Federn schmücken, ja, um das direkt mal vorneweg zu sagen. Ich habe mich aber natürlich auch mit dem Thema beschäftigt. Ging gar nicht anders, weil ich da auch mit Henrike über Monate dran gearbeitet habe. Also das hat sich ja wirklich auch lange entwickelt. Das war gar nicht einfach, da auch mit dem Stalker in Kontakt zu kommen. Und ich muss sagen, ich bin generell, glaube ich, nicht so ein ängstlicher Typ. Also ich habe da jetzt nicht große Angst bekommen, dass mir sowas auch passieren könnte. Aber ich muss schon sagen, wenn man dann so diese Methoden hört und wie zum Beispiel dann Leute an die Adresse von einem kommen können, um da jetzt kurz schon mal so ein bisschen vorwegzugreifen, in dem Fall, den wir da aufgegriffen haben, da ist es dann einfach ein Kumpel bei der Polizei, der dann mal eben so ein paar Adressen raussucht. Und wenn ich sowas höre, also da läuft es mir dann schon kalt den Rücken runter.
Wo man auch sagen muss, das ist strafbar, das ordnet ihr in dem Podcast auch ein, also als Polizist einfach Adressen rauszugeben.
Ja, natürlich, also das geht überhaupt nicht, das ist auf jeden Fall krass zu verboten, aber oftmals sind es dann ja irgendwie, nicht jetzt unbedingt immer Polizisten, ne, aber es sind dann ja Leute, die helfen und die solche Dinge dann möglich machen, und das sind so die Momente, wo es mich dann wirklich gruselt.
Voll. Kannst du vielleicht diesen einen Fall, auch wenn du ihn nicht selber recherchiert hast, aber du warst ja bei der Recherche auch dabei, kannst du das einmal schildern, was genau dieser Fall war?
Genau, also das war ein Stalker, wir nennen den Oliver, und der hatte mit einer Frau, ich sag jetzt mal, ein Verhältnis, und das war dann irgendwann vorbei. Und nachdem dann schon Monate oder eigentlich jahrelang kein Kontakt mehr war, dann hat er auf einmal angefangen, doch wieder ja den Kontakt zu ihr zu suchen, hat sich dann eben, wie gesagt, die Adresse von ihr besorgt. Zu dem Zeitpunkt wusste er nämlich gar nicht, wo sie lebt. Und hat ihr dann ja erstmal so, ich sag mal, klassisch nachgestellt. Also er ist ihr nachgefahren, sie beobachtet, ist an die Uni gefahren, an der sie war. Hat dann da so rumgestanden und hat ihr einfach immer das Gefühl gegeben, dass sie da ist, und hat sie dann auch so wissen lassen, was er alles über sie weiß, hat dann auch so mit ihren Nachbarn gesprochen, so dass sie das auch sehen musste. Also solche Dinge sind da passiert. Dann gab es irgendwann ein Kontaktverbot, also das heißt juristisch Gewaltschutzanordnung, ne? Also dass er sich dann nicht mehr nähern darf, weil sie ihn angezeigt hat natürlich irgendwann. Und dann hat er was total krasses gemacht, und zwar er durfte sich dann ja ihr nicht mehr nähern, und dann ist er umgezogen, und zwar in die Stadt, in der ihre Eltern wohnen. Und zwar auch da in die direkte Nachbarschaft von den Eltern, und ist dann da auch immer rumgelaufen, hat sich da aufgehalten, sodass die Eltern ihn sehen konnten und das dann sozusagen ja so ein Stalking über eine Ecke war. So hat er dann nicht gegen diese Auflagen verstoßen, aber hat natürlich krass weiterhin gestalkt. Und das Ganze ist dann ja mehr oder weniger gegipfelt, sage ich mal, als er dann bei einer Hochzeitsfeier, nicht von der Frau, sondern von ihrem Bruder, es hat auf dem Elterngrundstück stattgefunden, und da hat er dann, ist er auf die Garage geklettert und hat da besoffen eine Rede gehalten und diese ganze Hochzeitsfeier zerstört. Also das war schon ziemlich extrem, was er gemacht hat.
Ich fand's krass, in der Folge ihn dann halt immer zu hören, gerade dieses Stalking über Bande, also dass er dann zu den Eltern gefahren ist und sich da immer wieder gezeigt hat, mit der Hoffnung natürlich, dass die Eltern das dann ihr irgendwie mitteilen und dadurch klar wird, er ist immer noch in deinem Leben irgendwie drin, was ja wirklich gar nicht geht. Aber er lacht ja dabei, nennt es dann so, ah ja, war eine richtig gute Idee von mir, Stalking 2.0 und so. Und da habe ich mich dann auch ein bisschen gefragt, ihr besprecht es in dem Podcast auch, wie cool ist es eigentlich, ihm so eine Bühne zu geben? So, also ist es so ein, also wie ist da deine Position zu? Weil so die Täterperspektive zu zeigen und dann auch noch ihn halt so sich öffnen zu lassen irgendwie, ist ja auch ein bisschen gefährlich.
Absolut, ja, voll. Und als wir den Themenvorschlag bekommen haben von Henrike, sind wir auch erstmal so ein bisschen zusammengezuckt. Und also weil sie von vornherein uns das so angeboten hat, es gibt einen Stalker, der sitzt sogar aktuell im Gefängnis für seine Taten. Also zu dem Zeitpunkt, als wir das Thema zum ersten Mal auf dem Tisch hatten. Also der ist wirklich verurteilt. Und der würde aber mit mir sprechen. Und der würde mir quasi einen Einblick geben in seinen Kopf, in seine Vorstellungen, warum er dachte, dass das richtig war. Und dann haben wir gesagt, können wir das machen? Eben genau diese Überlegungen geben wir ihnen dann damit eine Bühne und haben dann wirklich lange hin und her überlegt und auch bis zum Schluss, also bis kurz vor Veröffentlichung des Audios haben wir immer noch hin und her überlegt, ist das zu viel, können wir das machen? Wir haben uns dann aber letztlich dafür entschieden, weil ich muss sagen, dieses eine Bühne geben, das ist auch, ja, das ist so ein Standardvorwurf und ich finde, da muss man so ein bisschen genauer hingucken. Also Stalking ist ja ein großes Thema in unserer Gesellschaft, es sind super viele Leute davon betroffen. Es ist auch wirklich schlimm und ich finde, deshalb muss man auch darüber berichten. Und es ist ja auch korrekt, dass man viel Raum den Opfern gibt, weil das wirklich krasses Leid ist. Also da werden ja zumindest vorübergehend mindestens mal, werden ja wirklich Leben zerstört. Und deshalb müssen auch Opfer ganz viel zu Wort kommen. Das ist auch richtig. Aber wir fanden es schon auch wirklich interessant, mal zu überlegen, wie tickt denn so ein Täter? Also wie kommt das denn dazu? Wie was sind denn so Konstellationen, die einen Menschen dazu bewegen, so etwas zu tun? Ist auf jeden Fall eine krasse Gratwanderung. Ich hoffe, sie ist uns einigermaßen gelungen. Aber wir haben ja, also wir haben es dann ja auch ganz viel eingeordnet und wir haben hoffentlich seine Taten auch nicht glorifiziert. Wir hatten dann auch zum Beispiel den Anwalt vom Opfer drin, um auch die Darstellungen von Oliver immer mal so ein bisschen gerade zu ziehen. Das war absolut nötig. Und ja, aber letztlich haben wir gesagt, es muss auch mal diese Perspektive möglich sein. Und ja, deshalb haben wir uns dafür entschieden.
Voll. Und am Ende des Tages ist es halt auch so, ich glaube, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass man das Problem lösen kann, aber wenn man es lösen will, muss man, glaube ich, auch ein bisschen diese andere Perspektive immer einnehmen, weil sonst versteht man ja gar nicht, wieso gibt es Stalking überhaupt. Und deswegen fand ich es gerade voll interessant, dass der ja sehr klar auch das gesagt hat, was er dabei wohl gedacht hat und so. Und ich finde genau, dass ihr das auch ja gut einordnet, weil ja, wie gesagt, so dieser andere Anwalt vorkam, aber auch, weil ihr seine Aussagen quasi immer fact-checkt so und ihn dann ja auch konfrontiert, als er an einer Stelle sagt, so an der Stelle war es dann für mich vorbei und dann habe ich auch eigentlich nichts mehr gemacht und ihr dann immer nochmal in die Gerichtsakten geguckt habt und sagt, ja, stimmt doch gar nicht, hier stehen noch ganz viele andere Vorwürfe danach drin. Also ich glaube, ihr habt dem da tatsächlich ja auf den Zahn gefühlt, könnte man glaube ich sagen, so dass man wirklich viele Erkenntnisse mitgenommen hat, ohne dass der so sehr auf einen Sockel gestellt wurde. Also aus meiner Sicht hat es gut geklappt.
Ja, danke schön. Also das Kompliment gebe ich auf jeden Fall an Henrike weiter, weil sie hat das Ganze ja gemacht. Und sie hat eben diese Gratwanderung geschafft, dass sie auf der einen Seite dieses Vertrauensverhältnis mit Oliver herstellen konnte, dass er ja sich ihr öffnet und seine Perspektive erzählt, die wir auch wirklich mal hören wollten. Also wie setzt so jemand das in seinem Kopf zusammen und rechtfertigt das vor sich selbst? Aber dann auf der anderen Seite wirklich den Fact-Check zu machen und irgendwie in den Gerichtsakten zu gucken, so, ja, nee, was war denn zu dem Zeitpunkt und was war davor und was war danach? Und das, was du mir hier gerade als Story auftischst, das stimmt so mit der Realität nicht überein. Das ist eben dann genau die Herausforderung, dass man eben nicht nur sagt, du darfst dich jetzt hier mit deiner Geschichte, mit deiner Version der Dinge ausmehren, sondern dass wir das dann schon auch journalistisch sehr eng begleiten und sagen, so mal kurz zurück zu den Fakten.
Wie kommt ihr generell auf solche Themen beziehungsweise auf solche Perspektiven? Weil das ist ja genau das Spannende an einem guten journalistischen Beitrag, ob es jetzt ein Podcast ist oder ein Video oder was auch immer, dass man halt mal eine Perspektive sieht oder irgendwie jemand zu Wort kommt, den man sonst noch nicht vielleicht gehört hat. Und das ist in dem Fall meiner Meinung nach gelungen. Aber wie macht ihr das denn? Also wie kommt ihr denn an solche Leute? Weil es ist jetzt auch nicht so einfach, glaube ich, irgendeinen Stalker mal zu fragen, so, ey, magst du mal deine Story erzählen? Weil es ja auch, also manche finden es bestimmt cool, aber viele haben da wahrscheinlich nicht so viel Lust drauf, das in der Öffentlichkeit zu thematisieren.
Ja, also generell ist es so, dass wir beim Y-Kollektiv sowohl im Podcast als auch bei den Videos, das sind ja unterschiedliche Geschichten, wir versuchen immer die ungewöhnliche Perspektive zu finden. Ja? Und in dem konkreten Fall ist die meistens gewählte Perspektive, dass man mit Stalking-Opfern spricht. Das haben wir vielleicht sogar auch schon mal gemacht. Das ist ja auch gut und wichtig. Aber ungewöhnlich ist es eben, wenn man mit dem Stalker, also einem Täter, spricht. Und in dem konkreten Fall war das glaube ich, einfach der Zufall, dass Henrique diesen Zugang hatte. Also das war eben der Freund von Freunden von ihr. Und dann hat sie davon gehört und dachte, wow, das ist interessant, das ist ein Zugang, von dem man als Journalistin nur träumen kann. Eben weil das, also wenn wir jetzt das Thema Stalking einfach nur so umgesetzt hätten, ich glaube nicht, dass uns das dann gelungen wäre, jemanden wie ihn tatsächlich ausfindig zu machen. Also da hatten wir jetzt das Glück, dass es über einen persönlichen Kontakt lief und so hergestellt werden konnte. Aber grundsätzlich versuchen wir immer, wenn wir über Themen, über Geschichten reden, zu überlegen, okay, was ist die Perspektive, die wir noch nicht so oft gehört haben, die ungewöhnliche ist.
Und wenn wir jetzt zum Ende, wenn ich dich frage, wie ist denn jetzt die Antwort auf die Frage, warum wird jemand Stalker? Kann man das beantworten? Oder wie ist so deine Erkenntnis nach so dieser Recherche, nach diesem Podcast?
Also ich möchte mich jetzt immer noch nicht als Expertin für Stalking hinstellen, obwohl ich mich natürlich jetzt auch damit beschäftigt habe. Aber es scheint immer eine Kombination aus Dingen zu sein. Also es ist nicht so diese eine Sache, so dass es so eine psychische Störung oder es ist der Zusammenbruch von zwei Lebensbereichen und dann. Also das sind immer verschiedene Dinge, die da zusammenkommen. Und ich glaube nicht, dass man jetzt sagen könnte, es gibt so ein Rezept, wenn Person A das und das erlebt und dann zufällig noch das und das dazukommt, dann geht es gar nicht anders, als dass die Person zum Stalker oder zur Stalkerin wird. So ist es nicht, sondern das ist schon, das ist was ich auch aus der Episode mitnehme, das ist schon eine sehr komplexe Angelegenheit immer. Und es ist jetzt nicht so, dass man automatisch immer Angst haben muss, wenn eine Beziehung vorbei ist, dass dann Stalking droht oder sowas, sondern das ist sehr komplex und wir haben uns jetzt auch wirklich nur einen speziellen Fall angeguckt. Stalking kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Das war ja jetzt ein privater Fall mit Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Sieht sowas dann ja ganz anders aus und wir haben uns jetzt aber auch ganz konkret nur mit so einer mit einer sehr persönlichen Geschichte befasst.
Ja, an alle, die das hören und vielleicht selbst von Stalking betroffen sind, Hilfsangebote haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Außerdem findet ihr da natürlich auch die Folge und den Y-Kollektiv-Podcast. Gerade die Folge kann ich total empfehlen und fand sie richtig, richtig spannend und erkenntnisreich. Und bevor wir am Ende sind, habe ich auch noch eine weitere Empfehlung. Wir haben sie in den Kurznews vorhin schon kurz angerissen, aber auf die Debatte um das Recht auf Abtreibung in den USA sind wir jetzt nicht riesengroß eingegangen. Aber das hat unser Auslandsformat Atlas gemacht und die erklären in einem Video, warum der Supreme Court das Abtreibungsrecht eben gekippt hat und was da in Zukunft noch kommen könnte, weil da wird ja jetzt auch schon diskutiert, ob als nächstes vielleicht die Ehe für alle wieder abgeschafft wird oder sogar Verhütung generell, was ja ein Riesenschritt wäre. Also das Video kann ich euch auch ans Herz legen, natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Damit sind wir durch. Julia, vielen Dank, dass du am Start warst.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Und danke euch allen, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Leo Braun, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und die Infotiere diese Woche sind gleich zwei Infotiere, weil wir da einen Gleichstand in der Umfrage hatten, die Infotiere festlegt. Und zwar sind es Seepferdchen und Oktopoden, also Oktopusse, würde ich sagen, aber richtig ist Oktopoden. Beides sind eher stillere Tiere, deswegen gibt es diesmal keinen Sound von ihnen selbst, sondern einfach nur Blubberblasen. Ciao.